Ja, guten Abend nochmal, auch an alle, die der Predigt dann möglicherweise im Internet zuhören werden. Ich werde heute über ein Thema predigen, das in meiner täglichen Bibellese mich angesprochen hat. Und zwar über 1. Korinther 1 und 2 in erster Linie. Und zu Beginn möchte ich mal erinnern an die Menschen aus Athen, von denen wir in Apostelgeschichte 17 lesen können. Da heißt es, dass die Athener darauf bedacht waren, immer etwas Neues zu hören. Sie wollten nichts Altes hören, sie wollten immer etwas Neues haben. Und ich denke, dass das ziemlich gut auf jeden von uns irgendwie zutrifft. Wir möchten gerne neue Informationen haben. So was richtig Neues, das ist auch was, was die Presse immer ausschlachtet, alte Sachen, das wird nicht ewig durchgekaut. Am besten muss es möglichst einen großen Effekt haben, ein bombastisches Ereignis, was man noch nie gehört hat, damit wir immer wieder mal so ein bisschen herausgekitzelt werden. Und wie das so ist, wir kriegen was Schönes und am Anfang freuen wir uns drüber und das geht ganz schnell, dann freuen wir uns nicht mehr drüber und dann gehen Sachen dran kaputt. Ich habe mir einen Laptop gekauft, das hat von Anfang an alles nicht so funktioniert und dann ist man nur noch am Schimpfen. Die Freude, die man am Anfang hatte, die verliert man doch sehr schnell. Und irgendwie wünschen wir uns das, glaube ich, auch aus der Bibel, dass wir immer neue Sachen hören. Die Bibel ist ein dickes Buch, da steht eine Menge drin und wir wünschen uns immer wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wir gehen auch, denke ich, also ich kenne das von mir teilweise auch und ich denke, dass das auf viele zutrifft, dass wir in Predigten gehen, uns Andachten anhören, weil wir auch mal was Neues hören wollen, weil wir neue Gedanken von Geschwistern mitbekommen wollen, die uns noch gar nicht gekommen sind und immer tiefer einsteigen wollen. Und dann beschäftigen wir uns auch immer mehr mit Themen, so Randthemen, so der Standard, den kennen wir ja. Aber es ist doch interessant, mal über ein paar Verse zu diskutieren, über die man noch nicht so nachgedacht hat. Ich denke, und das ist mir in der Bibellese bewusst geworden, dass das, was wirklich groß ist in unserem Leben, dass wir das längst wissen. Und dass es gar nicht darum geht, immer neue Dinge zu erfahren, sondern dass es darum geht, uns diese erste Liebe zu erhalten. Das erste Mal, als wir das erfahren haben, da waren wir erfüllt von Freude. Und uns das zu erhalten, uns das immer wieder bewusst zu machen, die Größe der Dinge, die wir geschenkt bekommen haben, das, denke ich, ist total wichtig. Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, schreibt er, dass Gott uns alles gegeben hat zum Leben und zur Gottseligkeit. Zum Leben hier und für die Ewigkeit. Alles hat er uns bereits gegeben. Wir haben alles. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Und deswegen können wir eigentlich auch über gar nichts Neues reden. Denn alles haben wir erhalten. Und ich möchte mal die Einleitung vom 1. Korintherbrief lesen. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Punkt 1. Hier steht schon von etwas von Heiligen, von Geheiligten, von Berufenen. Ja, also die Menschen, an die Paulus schreibt, die sind geheiligt. Die haben das, was Petrus in seinem Brief schreibt, erhalten. Alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit notwendig ist. Aber er schreibt es nicht nur an die Korinther, das ist ganz interessant, weil gerade der Korintherbrief ein Brief ist, in dem ganz viele Details sind und Details, über die auch gerne gestritten wird und wo man dann sagt, ja, das betraf die Gemeinde in Korinth und uns betrifft das nicht mehr. Ich denke, da macht man sich manchmal auch ein bisschen zu einfach, da will ich heute auch gar nicht drauf eingehen, da gibt es viele Streitthemen, über die kann man ewig streiten. Aber mir ist wichtig, dass genau in diesem Brief Paulus ganz klar ausdrückt, dieser Brief ist an euch geschrieben und an alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ihres und unseres Herrn. Und das bedeutet, dieser Brief ist an uns geschrieben. Ganz direkt. Er ist nicht nur damals an die Korinther geschrieben worden und für uns aufbewahrt worden, damit wir unsere Lehren herausziehen können. Paulus hat, als er diesen Brief schrieb, an jeden gedacht, der an Jesus Christus glaubt. Und ich füge hier zu dem Ort noch die Zeit hinzu. Nicht nur an jedem Ort, sondern auch zu jeder Zeit. Das heißt, dieser Brief betrifft uns ganz konkret. Und was Paulus dort schreibt, das trifft auf jeden Menschen zu, so wie es eigentlich generell auch in der Bibel sein sollte. Hier wird das nochmal besonders hervorgestellt. Dann möchte ich noch ein Stück weiterlesen. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und das sind Worte, die der Gemeinde in Korinth und auch uns gelten, die unglaublich sind. Hier steht, er dankt Gott, dass wir in allem reich gemacht worden sind. In allem. Nichts fehlt. Und er drückt es auch nochmal andersrum aus. Er sagt, sodass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt. Ihr seid mit allem reich gemacht worden und habt an nichts Mangel. Im Wort, in der Erkenntnis, in speziellen Gnadengaben, in dem Zeugnis Jesu Christi, das in uns befestigt wurde. Und letztendlich wird er bis ans Ende uns befestigen, sodass wir untadelig eines Tages vor ihm stehen werden. All das haben wir bekommen. Und dann kommt Paulus auf die ernsten Themen zu sprechen, über die ich heute nicht so viel sagen möchte. Dann sagt er, und trotzdem gibt es Streitigkeiten unter euch. Der eine ist des Petrus, der andere des Paulus, der dritte des Apollos. Es gibt noch ein paar, die sind des Christus. Das sind vermutlich noch die Besten, würde ich jetzt mal behaupten. Das schreibt Paulus nicht. Und dann sagt er hier, da gibt es Streitigkeiten. Da gibt es jemanden, der hat eine Beziehung mit seiner eigenen Mutter oder beziehungsweise mit der Frau seines Vaters. Das muss ja nicht seine Mutter sein. Da gibt es sexuelle Unmoral. Da gibt es Exzesse beim Abendmahl. Da gibt es Diskussionen über die Zungenrede. Da gibt es Fragen über die Rolle der Frau, die es in der Gemeinde einnimmt. Da gibt es Streitigkeiten in der Gemeinde, die vor weltlichen Gerichten ausgeübt werden. Es gibt so viel Missstimmung in dieser Gemeinde. Und ich glaube, dass das bis heute in der Christenheit auch bei uns, man sagt immer schnell, wir sind nicht so, aber das, zumindest das Potenzial ist bei jeder Gemeinde da. Und es ist schade, wenn man mit sowas startet, ja, mit so viel Reichtum, dass man es schafft, mit diesem Reichtum nur Blödsinn anzustellen und alles kaputt zu machen. Und das liegt irgendwie ein bisschen daran, dass wir Menschen uns immer in den Mittelpunkt stellen müssen. Oder andere Menschen. Hier wurde der Petrus in den Mittelpunkt gestellt von den einen. Die anderen haben gesagt, nee, der Paulus, der ist doch viel besser. Guckt euch mal an, was der Kilometer gemacht hat in seinen Diensten. Da kommt der Petrus nicht hinterher. Und andere haben gesagt, habt ihr mal den Apollos gehört? Der hat sogar den Juden bewiesen, dass Jesus der Christus ist. So einen würde ich heute gern auch mal kennenlernen, der das beweisen kann.
Der hat einen Hebräerbrief geschrieben.
Und ja, das behauptest du immer. Genau. Und irgendwie wird der Mensch so in den Mittelpunkt gestellt. Und Paulus sagt dann, dass Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht hat. Er versucht den Korinther mal klarzumachen, eure Diskussionen, eure Weisheit oder die Weisheit anderer Menschen, denen ihr hinterherlauft, die ist nichts wert. Und dann spricht er davon, was passieren kann. Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Paulus hat gesagt, wenn ich jetzt hier komme mit meiner pharisäischen und philosophischen Ausbildung, die er definitiv hatte, er konnte in Athen sich problemlos bewegen auf dem Areopag und sich verteidigen. Der hat keinen Anwalt gebraucht. Aber er hat gesagt, wenn ich damit jetzt komme, dann wird das Kreuz Christi zunichte gemacht. Das, was im Mittelpunkt des Weltgeschehens steht und das, was uns bis heute die Erlösung gibt. Der Tod Jesu am Kreuz. Er wird zunichte gemacht durch weise Worte, die ich hier finde. Meine menschliche Weisheit kann Gottes Rettung zunichte machen. Das hat mich ziemlich getroffen, als ich das so gelesen habe. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist mir auch wichtig geworden. Gottes Wort hat nicht für jeden die gleiche Wirkung. Ich kann die ganze Bibel auswendig kennen und nichts von Gottes Kraft haben. Nichts von dem, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Nichts von dem Reichtum, nichts von den Gnadengaben, nichts von der Tadellosigkeit, mit der wir vor ihm stehen werden. Nichts, gar nichts. Wenn ich nicht zu denen gehöre, die gerettet werden. Und dann hat Gott, dann schreibt Paulus weiter, denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Also die Welt hat Gott durch ihre eigene Weisheit nicht erkannt. Und warum war das so? Weil das Gottes weiser Entschluss war, dass sie ihn nicht erkennen dürfen durch ihre eigene Wahrheit. Gott hat das so entschieden. So gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Gott hat das entschieden. Er hat gesagt, wenn ihr Menschen versucht, mich mit eurem Verstand zu begreifen, dann werdet ihr versagen. Aber wenn ihr bereit seid, das Unverständliche zu glauben, das ich euch sage, das, oder das, das für menschlichen Verstand nicht nachvollziehbare zu glauben, dann wird es euch zur Rettung und zur Kraft. Und dann ist es keine Torheit mehr. Er fordert hier ganz konkret den Glauben und sagt dem Menschen, an dieser Stelle musst du deinen Verstand abgeben und mir vertrauen und mir glauben. Da hören deine Möglichkeiten auf. Und dann steht da, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Also selbst wenn Gott mal einen schwachen Moment hat, den er ja eigentlich gar nicht hat, aber wenn er mit seiner Schwäche ankommt, mit dem Minimum, was er hat, dann ist das so viel größer, wie der Himmel über der Erde ist, gegenüber dem, was wir mit unseren größten Möglichkeiten schaffen können. Wie viel mehr seine größten Möglichkeiten, die könnten wir gar nicht ertragen. In der Bibel im Alten Testament steht, dass ein Mensch vergehen muss, wenn er Gott sieht. Ihn nur sieht, da hat er ja noch gar nicht seine Möglichkeiten gesehen und was da sonst noch möglich ist. Eines Tages werden wir ihn sehen, aber auch nur, weil Gott das für uns möglich macht. Aber im Hier und Jetzt ist das Einfachste, das, was als Torheit erscheint, das Schwächste von Gott, hat die Kraft, uns zu neuem Leben zu erretten. Und unsere größte Weisheit kann nicht mal dieses kleinste Schwächte von Gott ergreifen. Das finde ich gigantisch. Gott sagt ganz bewusst, ich mache es nicht auf weise Art und Weise. Ich habe heute zu Annemarie gesagt, als wir irgendwie ging es um die Tempelaustreibung und da habe ich gesagt, Jesus hätte doch wie in so einem Actionfilm, hätte der in den Tempel gehen können und dann fliegen die Tische alle wie von Geisterhand durch die Gegend und alle brechen zusammen, die was Schlimmes getan haben. Nein, er ist als Mensch hingekommen, hat seine Muskelkraft genommen, hat die Tische umgeworfen und dann kamen nachher die Verantwortlichen und haben gesagt, wer hat dir das Recht dazu gegeben? Wäre er da reinmarschiert wie so ein Superheld, hätte mit dem Finger geschnipst, das wäre durch die Luft geflogen, dann hätte keiner mehr gefragt, wer hat dir die Macht dazu gegeben. Aber Gott hat sich entschieden, als Mensch auf diese Welt zu kommen, als Mensch zu handeln und so zu handeln, dass die Menschen gezwungen sind, sich zu entscheiden, glaube ich das, was er dort in aller Schwachheit tut, nehme ich ihm diese Vollmacht ab oder nehme ich es ihm nicht ab? Er hat es ihnen nicht offensichtlich gezeigt, sodass es jeder annehmen musste, sondern er hat das auf eine ganz normale Art und Weise gemacht und er hat gesagt, ihr müsst einfach glauben, dass ich der bin, der ich bin. Natürlich hat er Wunder getan, er hat Menschen auch geheilt und all das hat ja letztendlich nichts gebracht, aber an dieser Stelle, wo er seine Autorität durch ein Wunder hätte zeigen können, hat er das mit ganz normalen menschlichen Kräften getan und ist wie ein ganz normaler, rasender Mensch dem Menschen erschienen. Wie eine Torheit, jemand, der im Tempel randaliert. Aber er hat das getan, weil er einen Plan damit hat und weil er das ganz bewusst wollte. Der hat da nicht einfach die Nerven verloren. Er wusste ganz genau, was er tun will. Und so handelt Gott immer wieder mit uns, dass er immer wieder uns, ich sag mal, vor Dummheiten stellt, wo Menschen sagen, das ist doch lächerlich, so kann doch kein Gott sein. Wenn ich mir allein anschaue, dass Gott in der Bibel stirbt und dass er nicht einfach kommt mit Donner und Blitz und die Bösen totschlägt. Jedes Heldenepos, jede Religion dieser Welt sieht anders aus. Da sind die Götter mächtig und zornig und rasten richtig aus. Und Jesus kommt als kleines Kind auf die Erde, macht genau das Gegenteil. So etwas erfindet doch kein Mensch. Das hat Gott erfunden, sage ich mal, er hat es tatsächlich getan, damit wir gezwungen sind, diesen einfachen Dingen zu glauben und gleichzeitig, dass auch jeder es glauben kann. Also, wenn das so unverständlich wäre, dass das nur ein Kernphysiker versteht, Ja, dann wären die meisten ja schon gleich raus bei der Rettung, weil sie gar nicht verstehen können, wo es lang geht. Aber Jesus hat es so gemacht, dass es der einfachste Mensch verstehen kann und häufig der weiseste Mensch nicht. Ich denke, dass der Reichtum an Weisheit auch dazu führt, dass ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr geht als ein Weiser, ein Reicher an Weisheit, nicht nur an Geld. Also das wollte ich einfach mal ein bisschen darstellen, was Gottes Weisheit bedeutet. Und jetzt geht es mir um Kapitel 2 im Kern. Paulus sagt dann, als ich zu euch kam, wollte ich niemanden wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht aus überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Macht des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Er hat also gesagt, ich habe ganz bewusst nur das gelehrt, was Gott uns gegeben hat, damit wir es glauben sollen. Ich habe nicht angefangen, neue Weisheiten zu verkündigen. Ich habe nicht versucht, das irgendwie elaboriert, also künstlich herauszuarbeiten und aufzubauschen und attraktiv darzustellen. Ich habe es genauso dargestellt, wie Gott es auch dargestellt hat. Genauso einfach, wie Jesus über diese Erde ging, der keinen Ort hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, versuche ich es zu machen und genauso einfach verkündige ich das. Papa hat in einer Predigt letztens gesagt, dass er wie zu Kindern sprechen will, wenn er jetzt predigt. Paulus hat gesagt, ich sage das ganz einfach und ich lasse es einfach bei dem, was der Kern ist. Das bedeutet aber nicht, dass man immer nur über die zwei gleichen Ereignisse sprechen muss. Paulus hat unglaubliche Ausarbeitungen im Römerbrief und Korintherbrief gemacht, ist bis ins Detail gegangen. Aber immer hat es sich um Jesus gedreht und immer ist er wieder zu Jesus zurückgekommen. Letztendlich sieht man bei Paulus, dass Jesus, und zwar Jesus am Kreuz, der Dreh- und Angelpunkt seiner Verkündigung ist. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, warum kann das die Welt nicht verstehen? Warum können wir Menschen das nicht verstehen? Wenn das der einfache Mensch verstehen kann, warum kann es der Schlaue nicht verstehen? Das ist ja irgendwie widersprüchlich. Im weiteren Text steht, was kein Auge gesehen, in Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Gott hat denen, die an ihn glauben, das gegeben, was kein Mensch verstehen kann, was kein Mensch sehen kann. Und warum ist das so? Nun, er erklärt das ganz einfach und logisch, sodass jeder das verstehen kann. Uns hat Gott es offenbart, Vers 10, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen vorgeht, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm selbst steckt? So weiß auch niemand, was in Gott vorgeht, als nur der Geist Gottes. Und das ist logisch, ja, also das ist ein ganz normales normale Alltagserfahrung, dass wir nicht sehen können, was Menschen denken. In Science-Fiction-Filmen, da versucht man in die Köpfe von Menschen zu gucken und Telekinese und es gibt auch so esoterische Handlungen und spiritistische Handlungen, die in diese Richtung gehen. Aber letztendlich kann kein Mensch wirklich sehen, was bei dem anderen ist. Deswegen können wir uns ja belügen. Deswegen können wir uns ja gegenseitig so gemein miteinander umgehen. Weil niemand dem Mensch hinter die Stirn gucken kann. Wie viel weniger Gott, den wir ja nicht mal mit unseren Augen sehen können. Wie wollen wir dem hinter den Kopf gucken? Gott hat eine Möglichkeit, die wir nicht haben. Ich kann euch meinen Geist nicht geben, glücklicherweise. Aber Gott kann nicht nur seinen Geist jemand anderem geben und dann ist er bei ihm weg oder so, sondern sein Geist kann überall sein. Sein Geist ist bei Gott, aber er ist auch gleichzeitig in uns, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben. Und dann müssen wir nicht mehr versuchen zu erraten, was Gott vielleicht irgendwie vorhaben könnte. Dann ist Gottes Geist in uns. Es ist, als ob wir es selbst denken. Und interessanterweise geht es dann nicht nur um die Erkenntnis, sondern im letzten Vers steht, wir aber haben Christi Sinn. Wir sind Gesinnungsgenossen Jesu Christi. Wir werden so verändert, dass Gottes Geist unsere Einstellung auf ihn ausrichtet. Und ich bin gerade von einem jungen Bruder gefragt worden, wie das ist, wenn wir beten und dann sagen im Jesu Namen Amen. ob das wirklich notwendig ist und so, ist wieder so eine Detaildiskussion, über deren Notwendigkeit man sich natürlich auch streiten kann. Aber ich denke, dieses, wenn wir nach dem Willen Gottes beten, das wird immer mehr zur Realität, je mehr wir als Menschen abnehmen, Johannes der Täufer hat das gesagt, ich muss kleiner werden und er muss größer werden, und je mehr das in unserem Leben passiert, je mehr mein Geist, mein menschlicher Verstand und alles, was ich habe, kleiner wird. Und je mehr Gottes Geist Raum in meinem Leben bekommt, desto mehr werde ich Gesinnungsgenosse Gottes. Das heißt, ich will ganz automatisch das, was Gott will. Ja, weil das einfach, das wird zu meinem Wesen. Und wenn ich dann bete ich so, wie Gott das auch möchte. Also ich bete nicht mehr um meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Natürlich kann ich mal daneben liegen und dann kann ich das aber auch annehmen, wenn Gott das anders entscheidet. Auch Jesus hatte seine Probleme mit Gottes Plan und hat geweint und hat gesagt, lass den Kelch doch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Aber er hat am Schluss gesagt, dein Wille geschehe und nicht meiner. Ja, also selbst Jesus hatte da seine Probleme manchmal mit Gottes Führung, als er als Mensch auf dieser Erde war. Emotional. Jesus hat auch das durchgemacht. Auch da kann er uns verstehen, auch in diesem Punkt. Aber er war immer, ich sag mal, in innerer Gleichschaltung mit Gott. Der war immer bereit, sich dem Willen seines Vaters unterzuordnen. Und genau dazu führt das. Wenn Gott uns seinen Geist gibt, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann haben wir das, was am Anfang stand. Wir haben Gottes Kraft. Also Gottes Geist ist ja nicht einfach nur irgendwas. Gottes Geist ist Teil der dreieinigen Gottheit. Gott selbst wohnt in unserem Herzen. Jesus sagt das in Johannes 14, Vers 21. Wenn ihr mich liebt und mein Wort tut, dann wird mein Vater und ich werden zu euch kommen und werden Wohnung bei euch nehmen. Natürlich in Form des Heiligen Geistes. Und mit dem Heiligen Geist verstehen wir, was Gott uns sagen möchte. Wir bekommen einen Glauben, der nach Hebräer 11, Vers 1 die Dinge selbstverständlich werden lässt, die man nicht sehen kann. Und Dinge, die unser Verstand nicht begreifen kann, zur sichtbaren Wahrheit werden lässt. Weil wir mit Gottes Verstand die Dinge begreifen können und annehmen können. Und das ist wunderbar. Und damit haben wir im Leben zum einen einen sicheren Wegweiser, einen Leiter, der in unserem Herzen drinsteckt, der uns immer den richtigen Weg führen kann, wenn wir bereit sind zu hören. Aber dadurch, dass wir von dem Geist auf dem richtigen Weg Gottes auch geführt werden, werden unsere Gebete auch erhört. Ja, in der Bibel steht ganz klar, dass diese Gebete sogar erhört sind, bevor sie ausgesprochen sind. 1. Johannes 5 kann man das beispielsweise nachlesen. Und das bedeutet, dass wenn wir zu unserem Vater im Himmel sprechen, dass was passiert. Dass das nicht leere Worte sind. Als Gott die Erde geschaffen hat, da sprach er und es war da. Und er hat gesagt, kein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, wird leer zurückkommen, sondern wird das tun, wozu ich es ausgesandt habe. Und sein Wort hat gesagt, wenn ihr in meinem Willen betet, dann wird das Gebet erhört sein, bevor ihr es ausgesprochen habt. Das heißt, wenn wir Worte des Gebetes sprechen, dann sind das Worte, die durch Gottes Gnade direkte Wirkung entfalten, wo unsere Worte sonst wie Schall und Rauch verpuffen. Und manchmal diskutieren wir uns die Ohren heiß als Menschen mit menschlichen Worten, die kränken oder die trösten, aber die letztendlich nichts schaffen können, keine schöpferische Wirkung haben. Und wenn wir dann nur 5 Minuten ins Gebet gehen würden und mit Gott darüber reden würden, dann würden unsere Worte durch Gottes Kraft und Erhörung Wirkung entfalten. Das ist eine ganz andere Art zu reden, die Gott uns möglich macht. Unser Gebet kann Wirkung entfalten, weil Gott versprochen hat, dass er unser Gebet erhört. Aber auch nur, wenn wir mit Gott im Einklang sind. Nicht, wenn wir in die falsche Richtung beten. Und das passiert, wenn wir uns von Gottes Geist prägen lassen. Und das ist eine Grundwahrheit, die seit der Bekehrung eines jeden von uns in unserem Leben da ist. Sonst wären wir keine Kinder Gottes, wenn wir seinen Geist nicht hätten. Römer 8 kann man das nachlesen. Die nicht Kinder Gottes sind, haben seinen Geist nicht. Und die seine Kinder sind, die haben seinen Geist. Es gibt 2 Verse in Römer 8, da kann man das nachlesen. Also wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir seinen Geist. Das ist ein Fakt. Von Anfang an. Und mehr brauchen wir nicht. Ich habe nichts Neues zu sagen. Das, was ich sage, ist alt. Gottes Geist ist in uns und gleichzeitig ist es so groß. Der Geist des Schöpfers persönlich. Des Gottes, den wir beleidigt haben und den wir womöglich tagtäglich auch wieder verletzen. Paulus schreibt an diese Christen, dass er ihnen Gnade und Frieden von Gott wünscht. Diese Christen brauchen Gnade. Jeden Tag brauchen sie Gnade. Und jeden Tag neu brauchen sie Frieden. Das ist kein Selbstläufer. Und Gott gibt uns das alles durch seinen Heiligen Geist. Das Verständnis der Bibel. Menschen können das lesen und wir erfahren das so häufig auch im wissenschaftlichen Bereich und vielen, was man so hört, dass die Bibel mit den intelligentesten Methoden zerlegt und zerredet wird. Und wir als Christen kommen an einen Punkt, wo wir diesen Argumenten nichts mehr entgegenzusetzen haben, die Menschen gegen die Bibel vorbringen. Wir können die Bibel als Christen nicht, wir können nicht beweisen, dass das, was die Wissenschaftler sagen, falsch ist. Es geht nicht. Aber das will Gott ja auch gar nicht. Gott will ja gar nicht, dass wir die weisen Worte finden, um die Bibel glaubwürdig werden zu lassen. Gott möchte, dass wir es glauben. Und dass wir mit unserem Glauben dann auch zu einem Licht werden. Und da komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich möchte aus Römer 10 noch einen kurzen Abschnitt lesen. Ein Abschnitt, der zu den Versen gehört, die uns Heilsgewissheit geben können, Heilssicherheit. Ab Vers 8, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Davon haben wir gesprochen, durch Gottes Geist. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das ist ein Versprechen Gottes. Du wirst errettet werden, wenn du mich bekennst und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass ich das für dich getan habe. Es geht nicht um das Maulheldentum. Reines Bekenntnis bringt nichts. Aber interessanterweise bringt auch nur der tote Glaube, der sich nicht nach außen entfaltet, bringt scheinbar auch nichts. Es gehört beides dazu. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Und dann wird erklärt, warum das so ist. Und Vers 17 fasst es zusammen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Wie sollen sie es glauben, wenn sie es nicht gehört haben? Und wie sollen sie es hören, wenn niemand da ist, der gesandt ist zu predigen? Und wie soll er predigen, wenn er nicht ausgesandt ist? Da baut Paulus so eine Kette auf. Und genau das ist bei uns der Fall. Gott hat uns diesen Geist gegeben. Nicht jeder von uns ist Prediger, nicht jeder von uns ist Bibellehrer oder sowas. Aber darum geht es gar nicht. Jeder von uns kann und soll jemand sein, der bekennt, was er in seinem Leben erfahren hat. Und dazu braucht man keinen menschlichen Verstand, also kein übermäßig irgendwie, was man da aufbaut. Man muss nur davon berichten, was Gott im persönlichen Leben getan hat. Einfach nur aus eigener Lebenserfahrung sprechen, das kann jeder Mensch, das ist überhaupt nicht schwer. Theoretisch. Ich weiß, dass es schwer ist, von Gott zu reden, von Menschen. Also, dass das nicht immer leicht ist, das weiß ich schon. Aber das kann jeder von uns. Dazu muss niemand irgendwie besonders ausgebildet sein. Jeder von uns hat erfahren, wie der Heilige Geist, als er sich für Gott entschieden hat, in das Herz gekommen ist. Und davon kann er weitergeben. Das kann er bekennen, was er glaubt. Und durch dieses Bekenntnis hören es Menschen und können durch Gottes Gnade zum Glauben kommen. Und ich sage bewusst durch Gottes Gnade. Wir lesen in Johannes 1, 1. Johannes 4, Moment, Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und das ist ein harter Vers. Das heißt, das, was ich hier sage, kann nur derjenige verstehen, der Gott ohnehin schon kennt und aus Gott ist. Und derjenige, der nicht aus Gott ist, der kann das gar nicht verstehen. Das heißt, er kann es auch gar nicht annehmen. Das heißt eigentlich, dass es unmöglich ist, dass jemand hinzukommt und ein Kind Gottes wird. Und eigentlich bedeutet das sogar, dass es von Anfang an eigentlich unmöglich gewesen wäre, dass ein Mensch Kind Gottes wird. Und die Jünger haben das erkannt. Die Jünger haben zu Jesus gesagt, wie ist es denn dann möglich, in das Reich der Himmel zu kommen? Da hat er gesagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er hat gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn mein Vater ihn nicht zieht. Und das bedeutet, dass jeder von uns, der ein Kind Gottes ist und heute hier sitzt, ein Wunder ist. Und zwar ein Wunder, das größer ist als die Teilung des großen Meeres oder eine Sonne, die etwas länger am Himmel gestanden hat, wo dann tatsächlich steht, ein so großes Wunder hat Gott nie wieder getan oder sowas. Jeder von uns, der von Gott befähigt wurde, das zu hören, was Gott uns zu sagen hat, diese Torheit aus menschlicher Sicht anzunehmen im Glauben, sodass sie zur Kraft werden konnte, ist ein Wunder. Und das beweist, dass es Gott gibt. Jeder von uns ist ein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Unsere reine Anwesenheit, Existenz als Kinder Gottes ist ein Beweis. Und damit können wir hausieren gehen. Paulus hat sehr klar gesagt, im Korintherbrief, in den Zeilen, die ich gelesen habe, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, deswegen ist die menschliche Weisheit verworfen. Aber er sagt, es steht geschrieben, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und das dürfen wir tun. Wir dürfen uns des Herrn rühmen und erzählen, was er an uns getan hat und den Menschen zeigen, dass es nach wie vor Wunder gibt. Und wenn Gott dann wieder ein Wunder tut und der Mensch, der es hört, obwohl er es eigentlich gar nicht hören kann, es auf einmal beginnt zu verstehen, dann entsteht wieder neues Leben aus Gott. Und Gott hat auch gesagt, ihr seid nicht die Redenden, mein Geist ist derjenige, der redet. Und sein Geist ist eben, der redet Worte, die Dinge bewirken, die Menschen nie bewirken könnten. Und das heißt, wenn wir uns manchmal so dumm fühlen und es uns peinlich ist, von Gott zu reden, weil es eben auch so eine Torheit ist und wir sagen, die lachen uns doch gleich aus, wenn wir ihnen das erzählen. Ja, menschlich gesehen ist das so. Aber geistlich gesehen sind wir das möglicherweise gar nicht, die da reden. Dann ist es Gott. Und wenn Gott was sagt, dann passiert was. Dann gehen auf einmal Augen auf und Ohren auf. Dann werden Menschen gesund. Dann wenden sich Menschen ihm zu. Ich fasse zusammen. Wir haben von Anfang an, von dem Tag, an dem wir Gott erkannt und in unser Leben aufgenommen haben, Jesus Christus, haben wir alles bekommen, was zum Leben und zur Gottseligkeit notwendig ist, und wir haben keinen Mangel an irgendetwas. Und dem gibt es nichts hinzuzufügen und von dem wird auch nichts hinweggenommen. Das alles haben wir bekommen, indem wir seinen Heiligen Geist bekommen haben, der uns ein Verständnis gibt, das kein Mensch jemals von sich erreichen kann und der unser Leben in die richtigen Bahnen lenkt, sodass unsere Gebete Gott wohlgefällig werden, von ihm erhört werden und direkt Auswirkungen bekommen. Und er hat uns dadurch selbst zu Wundern gemacht, deren Licht, wie bei einem Silvesterfeuerwerk, vor den Menschen scheinen darf. Und Gott hat gesagt, durch den Heiligen Geist, den ich euch gegeben habe, rede ich zu anderen Menschen. Und dadurch werden andere Menschen dieses Wunder erfahren und zum Glauben kommen. Manchmal denkt man, die Jünger, war ja toll, die konnten Kranke heilen, Tote auferwecken, Geister austreiben und sie waren auch ganz begeistert danach. Stellt euch vor, wir haben die Macht von Gott bekommen, durch Gottes Gnade, dass wir oder dass Gott durch uns ebenso Wunder bewirkt, aber Wunder, die nicht einfach nur eine Krankheit heilen, sondern Wunder, die Menschen von der Sünde zu befreien vermögen und in Gottes Nähe und Frieden bringen können. Natürlich ist das nicht aus uns, aber Gott hat uns diese Kraft gegeben, wie Jesus damals seinen Jüngern diese Kraft gab, Zeugnis für ihn zu sein. Und Gott kann unsere Worte gebrauchen, damit noch viele hinzufinden. Nichts Neues, das, was wir von Anfang an wussten, aber vielleicht ist es uns jetzt nochmal neu bewusst geworden, dass wir nicht nach rechts und links schauen müssen, sondern dass wir uns freuen dürfen über das, was wir haben, jeden Tag neu. Und dass es so unglaublich groß ist, dass wir Gottes Geist brauchen, um auch nur annähernd zu begreifen, wie groß dieses Geschenk ist. Auch dafür reicht unser Verstand nicht aus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, damit wir deinen Geist bekommen können und deine Kinder werden können und Frieden und Gnade und Barmherzigkeit von dir bekommen können. Und ich danke dir, dass uns damit Möglichkeiten zur Verfügung stehen, anderen Menschen von dir weiterzusagen, selbst auf dem richtigen Weg zu gehen und dass du uns führst und leitest, wo uns nichts fehlt, wo wir alles haben, was wir benötigen und wo wir nicht mehr begierig nach irgendwelchen Dingen Ausschau halten müssen, sondern wo wir wirklichen Frieden in dir finden können. Danke dafür. Amen.
Amen.